my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Freitag, den 7. Februar.
Produziert wurde die von Radio Dreieckland Freiburg und am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna.
Mit folgenden Themen.
Erste Freisprüche für Stuttgart 21 Gegnerinnen.
Privilegierte Datenweitergabe an die Bundeswehr und weiter so, auch unter Grün-Rot bei der Kooperation von Bildungseinrichtungen und Bundeswehr. Zunächst aber, wie gewohnt, die Fokus Südwest Nachrichten.
Strafanzeige wegen Antiziganismus der baden-württembergischen Polizei. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, erstattete am Dienstag bei Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall Anzeige gegen die Beamten und Psychologen der baden-württembergischen Polizei wegen der rassistischen Aktenvermerke, die im NSU-Prozess in München am vergangenen Donnerstag öffentlich erörtert wurden. Nach Presseberichten war bezüglich des Falls der ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter an verschiedenen Stellen die Rede von Verdächtigen,
Negern
und
Zigeunern,
die
typischerweise lügen würden.
Später hätten Psychologen laut einem LKA-Vermerk über einen Lügendetektortest bei einem Roma-Angehörigen festgehalten, der Mann sei
ein typischer Vertreter seiner Ethnie.
Was bedeutet, dass
die Lüge ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisation darstelle.
In seinem Schreiben an Innenminister Gall verlangte der Zentralratsvorsitzende, die Verfasser der Vermerke und die Psychologen strafrechtlich und disziplinarisch wegen Verleumdung und Beleidigung zur Verantwortung zu ziehen und sicherzustellen, dass die Psychologen keine Gutachten mehr in staatlichem Auftrag verfassen. Bei den erst jetzt bekannt gewordenen Aktenvermerken handele es sich um schlimmen Rassismus, der den Jargon der Nationalsozialisten ähnele, so Rose. Die Verfasser hätten gewusst, dass über diese Akten in einem öffentlichen Gerichtsverfahren verhandelt werden würde. Rose bat Minister Gall auch um eine Erklärung der Distanzierung.
Es muss umgehend klargestellt werden, dass die Träger der politischen Verantwortung für die Polizei in Baden-Württemberg derartiges Gedankengut ächten, das sich scheinbar wie ein roter Faden durch das Kiesewetter-Verfahren zieht. Man muss Sorge tragen, dass dafür kein Platz im Rechtsstaat ist,
schrieb Rose an den Innenminister in Stuttgart. Schon der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages hatte in seinem Abschlussbericht die Falschverdächtigungen von Sinti und Roma in einem besonderen Kapitel kritisiert. Gegenüber Radio Dreieckland erklärte das baden-württembergische Innenministerium an diesem Donnerstag, dass es zu früh sei, um etwas zu den Vorwürfen sagen zu können. Es müsse noch geprüft werden, auf was sich die Vorwürfe genau beziehen würden. Erst Mitte nächster Woche könne man dazu Stellung nehmen.
Revision im Stechprozess eingelegt. Nachdem der Ortenauer Nazi Florian Stech am Freitag zum zweiten Mal freigesprochen wurde, haben Nebenklage und Staatsanwaltschaft Revision gegen dieses Urteil eingelegt. Sie wollen Zeit gewinnen und sich nach der Urteilsbegründung ihr weiteres Vorgehen überlegen. Stech war mit seinem Auto an einem Schleusungspunkt für eine Nazi-Party in eine Gruppe Antifas gerast und hatte einen jungen Antifaschisten dabei lebensbedrohlich verletzt. Zuvor hatte er im Internet eine Situation herbeigesehnt, in der er scheinbar aus Notwehr einen Antifaschisten über die Klinge springen lassen kann. Der BGH hatte das ursprüngliche Urteil an das Landgericht Freiburg zurückverwiesen. Die politische Überzeugung müsse auch in den Fokus gerückt werden. Trotz alledem war für das Freiburger Landgericht ein Verteidigungswillen von Stech, also ein Handeln aus Notwehr, wieder nicht auszuschließen. Es entschied im Zweifel für den Angeklagten.
Sozialleistungen für Flüchtlinge in Freiburg. Kürzungen treffen 20% der BezieherInnen. Von den Flüchtlingen, die in Freiburg von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leben müssen, enthält jeder Fünfte nur einen gekürzten Satz. Dies geht aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der unabhängigen Listen hervor. In der Anfrage ging es außerdem um hohe Strafgelder, welche die Stadt gegen Flüchtlinge aufgrund ihres Aufenthalts auf den Recyclinghöfen erlassen hatte. Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung hatte diese Praxis in einem offenen Brief kritisiert. Die Gruppe wies darauf hin, dass die Suche nach gebrauchten Gegenständen der Armut vieler Flüchtlinge geschuldet sei, diese Armut aber durch die daraus folgenden Strafgelder ebenso wie durch die unabhängig davon vielfach verhängten Leistungskürzungen noch erhärtet würde. Zum Thema Leistungskürzungen verwies der erste Bürgermeister Neideck auf den Paragraphen 1a des Asylbewerberleistungsgesetzes, welcher Leistungskürzungen in bestimmten Fällen vorsieht. Das Verfassungsgericht hatte zwar 2012 festgestellt, dass das Existenzminimum nach SGB II auch für Flüchtlinge nicht unterschritten werden darf. Die Stadt beruft sich jedoch in ihrer Antwort darauf, dass Paragraph 1a von dem Urteil unberührt blieb und spielt einmal mehr BezieherInnen von Hartz IV Leistungen gegen Flüchtlinge aus, indem sie argumentiert, es müsse für Flüchtlinge aus Gerechtigkeitsgründen Kürzungen geben, da auch SGB II Leistungen gekürzt werden können. Die umgekehrte Logik, sich für eine Verbesserung der Situation beider Gruppen einzusetzen, bleibt unbeachtet. Mit den Kürzungen beim sogenannten Taschengeld sanktioniert die Stadt faktisch Armut als Fluchtgrund. Zitat:
Überwiegend hatten die Leistungsberechtigten sich nachweislich in die Bundesrepublik begeben, um Sozialleistungen zu erhalten.
In anderen Fällen liege der Grund in der mangelnden Mitwirkung bei der Passbeschaffung. Für diese Vorwürfe gegen ihre Eltern werden auch Kinder mit sanktioniert.
Nazi-Szene formiert sich im Schwarzwald-Baar-Kreis. Mehrere Zeitungen berichteten in den vergangenen Tagen über die rechte Szene im Schwarzwald-Baar-Kreis. Ende Januar hatten Nazis in Schwenningen eine Stadtführung der VHS zur jüdischen Geschichte gestört. Sie waren mit Reichskriegsflagge und islamfeindlichen Transparenten ausgestattet. Anschließend soll es zu einer Konfrontation mit Antifaschistinnen gekommen sein. In Villingen-Schwenningen sitzt der NPD-Funktionär und Deutsche Liga für Volk und Heimat Vertreter Jürgen Schützinger seit vielen Jahren im Stadtrat. Ende des Jahres hatte der Stadtrat mit seiner Stimme den Stimmen der CDU und den Freien Wählern zum zweiten Mal die Verlegung sogenannter Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung im Dritten Reich verhindert. Berichten zufolge soll es regelmäßig einen sogenannten patriotischen Stammtisch in Tuttlingen und Aldingen geben. Auf einer Internetseite der Freien Kräfte Schwarzwald-Baar-Heuberg heißt es, es gehe um Vaterland, Ehre, Blut, Kampf, Zusammenhalt und Zitat, letztendlich um den Fortbestand unseres Volkes.
Erneute Abschiebungen aus Konstanz und Emmendingen ins Schneechaos Ex-Jugoslawiens. In der Nacht vom Sonntag auf Montag, den 3. Februar 2014, wurde in Konstanz ein junges Roma-Paar abgeschoben. Das Paar, Mitte 20, wurde im Flüchtlingslager in der Konstanzer Steinstraße im Schlaf von der Polizei überrascht. Laut Informationen des Journalisten Jürgen Weber aus Konstanz gab die Polizei den beiden 10 Minuten, um all ihre Sachen zu packen. Sie wurden nach Mazedonien abgeschoben. Zwar gibt es in Baden-Württemberg einen sogenannten Winterabschiebestopp bis zum 1. März für die Balkanländer, aber dieser hat zahlreiche Ausnahmen. Er gilt für Familien mit minderjährigen Kindern, nicht aber für Folgeantragsteller oder Menschen, die nach dem 1. September 2013 eingereist sind. Bei Einzelpersonen brauche es eine gesonderte Prüfung, die einen, Zitat, engen Korridor ergebe, hatte Herbert Zinell, der Ministerialdirektor im baden-württembergischen Innenministerium, gegenüber Radio Dreieckland erklärt. Diese Einzelfallprüfung verhinderte die Abschiebung des Paares aber nicht. Und das, obwohl von Jahrhundertschneefällen am letzten Wochenende mit bis zu 1,5 Metern Neuschnee in Serbien und Mazedonien berichtet wird. Dem Paar wurde zum Verhängnis, dass es nicht früher Kinder bekommen hatte. Einen sicheren Abschiebeschutz gibt es aber auch für Kinder nicht. Eine Familie mit 6 Kindern wurden am 31. Januar aus Weißweil, Landkreis Emmendingen, nach Serbien abgeschoben, wie ein Unterstützer berichtete. Sie wurden um 4 Uhr nachts von 8 Polizisten zu Hause abgeholt. UnterstützerInnen beklagen unklare Informationen und mangelnde Unterstützung durch die Ausländerbehörde des Landkreises. Schon am 21. Januar war ebenfalls ein mazedonischer Flüchtling aus Emmendingen abgeschoben worden, am 22. Januar ein Flüchtling von Konstanz nach Algerien. Laut Jürgen Weber sind nächtliche Abschiebungen bei etlichen Konstanzer Roma-Familien in den kommenden Wochen zu befürchten. Davon könnten dann auch Kinder betroffen sein, die schon seit Jahren Konstanzer Schulen besuchen. In Freiburg soll am 15. März eine Demonstration gegen Abschiebung und für ein humanitäres Bleiberecht, insbesondere für Roma, stattfinden.
Ja, und das waren sie, die ausführlichen Fokus Südwest Nachrichten. Matthias von Hermann und Carola Eckstein sind am Dienstag vom Vorwurf, gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben, freigesprochen worden. Nach Gangolf Stocker kurz zuvor sind das überhaupt die ersten Freisprüche für S21-Gegnerinnen. RDL-Redakteur Michel sprach mit Matthias von Hermann. Was wurde denn überhaupt vorgeworfen?
Ja, uns wurde zur Last gelegt, wir hätten eine Versammlung nicht angemeldet und sie trotzdem durchgeführt. Also letztendlich Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, das ist eine Straftat, wenn man das denn begeht. Und das hat sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft sich schlicht und einfach zusammengereimt aus Fakten, die sie einfach völlig falsche Schlüsse draus gezogen haben, uns dann einen Strafbefehl sozusagen auferlegen wollten über jeweils 450 Euro. Dagegen haben wir Einspruch eingelegt und jetzt kam es dann nach mehreren juristischen Hin und Her endlich zu einer Verhandlung.
Kommen wir gerade zu den juristischen Hin und Her. Das war ja auch nochmal interessant. Da hatte ja ursprünglich mal das Amtsgericht schon die Eröffnung eines Verfahrens überhaupt abgelehnt.
Genau. Die Staatsanwaltschaft wollte einen Strafbefehl ausstellen und das Amtsgericht hat diese Ausstellung des Strafbefehls über 450 Euro abgelehnt. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft, weiß nicht, sich vielleicht an der Ehre gepackt gefühlt oder erhöhten Ermittlungsbedarf an den Tag legen wollen. Auf jeden Fall haben sie sich beim Landgericht, also eine Ebene höher, beschwert. Und das Landgericht hat dann die schon so an den Haaren herbeigezogenen Fakten noch weiter miteinander verschwurbelt. Unter anderem daraus geschlossen, dass die Carola und ich, wir sind miteinander verheiratet, dass wir an der gleichen Adresse wohnen. Aus dieser Tatsache unter anderem geschlossen, dass wir offensichtlich alles gemeinsam von langer Hand vorbereitet haben. Und das Landgericht hat dann dem Amtsgericht, also wieder eine Stufe nach unten, befohlen, führe jetzt endlich eine Verhandlung durch.
Und diese Verhandlung, wie gesagt, endete im Freispruch, war eigentlich absehbar.
So ganz logische Folgerung ist das hier bei den Stuttgart 21 Prozessen nicht, dass wenn man unschuldig ist und darlegen kann, dass man es nicht getan hat, dass man deswegen nicht trotzdem verurteilt wird. Wir hatten zahlreiche Fälle, wo auch Polizisten ganz offensichtlich im Zeugenstand gelogen haben, dass sich die Balken biegen, weil einfach die Aussagen völlig widersprüchlich gegenüber den Tatsachen waren und trotzdem wurde dann immer den Polizisten geglaubt und es wurden teilweise sogar von Richtern Tatsachen konstruiert, die so nicht stattgefunden haben, nur um sozusagen den Polizisten zu glauben und eine Verurteilung irgendwie hinzubiegen. Wir haben es hier, ich weiß es nicht genau wie, aber mit Sicherheit mit einem der ersten Freisprüche überhaupt in dieser ganzen Stuttgart 21 Auseinandersetzung zu tun. Und das ist natürlich ein klarer, schöner Erfolg für uns, dass wir das so darlegen konnten. Das gebührt auch der Respekt der jungen Richterin, die hier den Mut gehabt hat, so weit immer vorzugehen. Und muss auch klar sagen, der Antrag auf Freispruch kam ja von der Staatsanwaltschaft. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat hier auch erstmals gesehen, dass sie da völlig auf dem Holzweg ist und dann aber auch die korrekten Schlüsse draus gezogen, nämlich einen Freispruch zu beantragen. Bisher hatten wir es immer so, dass die Staatsanwaltschaft zwar auf dem Holzweg ist, aber dann trotzdem eine Einstellung zum Beispiel fordert. Einstellung des Verfahrens bedeutet, dass der Angeklagte, obwohl er nichts getan hat, trotzdem auf seinen Anwaltskosten sitzen bleibt.
Und natürlich auch in den polizeilichen Registern, das muss man ja auch dazu sagen, die ja durchaus ihre Datenspuren sehr lange führen. Es sei denn, es ist eine Einstellung nach 170.2, wo das wegen nicht erwiesener Schuldvorwurf ist. Also das wäre dann die Alternative dazu. Ja. Aber kommen wir nochmal zurück. Die Aktion war ja gerichtet auch gegen die Verantwortung der grünen Landesregierung oder der grün geführten Landesregierung. War eine Aktion beim Staatsministerium. Wie hat sich denn diese Partei da drin in dem Konflikt verhalten? Hat sie betreibend oder eher dämpfend gewirkt?
Wir haben bei dieser Aktion wurden Hackschnitzel von kurz zuvor gefällten Bäumen, für Stuttgart 21 gefällten Bäumen, vor dem Staatsministerium abgelegt, sozusagen dem verantwortlichen Ministerpräsidenten zurückgegeben. Es kam ein Kreuz dazu und ein Totengedenkkranz, weil zu dieser Zeit im Januar 2012 die Zerstörung des Stuttgarter Schlossgartens kurz bevorstand. Und das war sozusagen nochmal ein Warnzeichen. Wir haben da eine Fotoaktion im Wesentlichen für für Medien draus gemacht. Es ist auch ein sehr eindrückliches Bild entstanden, was ein Appell sein sollte an den Ministerpräsidenten, eben dieser Zerstörung des Stuttgarter Schlossgartens nicht zuzustimmen und sich da dagegen zu stellen.
Das war ja unmittelbar nach den Abstimmungen, der Volksabstimmung im Lande und war in diesem Kontext, wo, was man jetzt ja immer noch sagen kann, vieles noch gar nicht genehmigt ist, ob das jetzt endgültig genehmigt ist, das Grundwasserregime, sei es die Abholzung, sei es die Tunnelbauten, all das ist ja alles immer noch in der Schwebe, was die Rechtmäßigkeit der Genehmigungen angeht.
Ja, und nicht nur die Rechtmäßigkeit, sondern auch die technische Durchführbarkeit.
Ja, davon ganz abgesehen. Ja, das ist vielleicht sogar das Wesentlichere.
Das ist das Wesentliche.
Ja, nicht das Wesentlichere, das muss man schon so sagen. Ja. Wir haben jetzt schon mal gesprochen, es ist wahrscheinlich der erste Freispruch überhaupt.
Der erste überhaupt ist es nicht, das weiß ich inzwischen. Gangolf Stocker, der Landesaktionsbündnis tätig war, wurde am letzten Freitag in 4 von 5 Fällen freigesprochen. Da ging es auch um Verstoß gegen Versammlungsgesetz, irgendwie, dass er nicht genügend Ordner gestellt habe und dass er nicht telefonisch erreichbar gewesen sei und so ein Quatsch. Aber wir haben es jetzt plötzlich mit Freisprüchen zu tun. Ich glaube allerdings noch nicht an eine Kehrtwende bei der Staatsanwaltschaft, obwohl ja Oberstaatsanwalt Häusler inzwischen in vorgezogener Rente ist, war es bisher so, dass sich die Urteile und auch die Urteilsbegründungen und vor allem die Anklagen, muss man ja sagen, bei der Staatsanwaltschaft geht es ja immer um die Anklagen, sich bisher nicht wirklich geändert hatten unter der neuen Oberstaatsanwältin Arndt. Vielleicht ist das ein erstes Anzeichen, vielleicht nimmt sie sich auch ein Beispiel an dieser Richterin und an ihrer jungen Staatsanwältin, die jetzt hier von sich aus eben Freispruch gefordert hat oder beantragt hat. Vielleicht ist so ein weiterer Tropfen in dieser ganzen Geschichte, führt dazu, dass die Staatsanwaltschaft anfängt umzudenken. Das wäre positiv.
Zur Erinnerung, Oberstaatsanwalt Häusler ist, glaube ich, der Leiter der politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft oder der politischen Delikte gewesen und auch derjenige, der damals die Verfahren gegen die Nazi-Verbrechen in Italien zu einer Einstellung gebracht hat.
Genau.
Das nur mal als kleine Anmerkung noch dazu.
10 Jahre lang nicht verfolgt hat und dann eingestellt hat.
Kommen wir zur Lage des Protestes selbst. Am Montag hat ja wieder eine Montagsdemonstration stattgefunden.
Genau.
Wie ist die Beteiligung? Wie ist die Situation? Ich meine, es ist ja natürlich schon, wenn man nach Stuttgart kommt, den Bahnhof sieht und das Umfeld dort sieht, die Trümmerwüste, wenn man es mal so bezeichnet, es ist ja nicht gerade sehr anmachend. Wirkt sich das auf die Proteste aus?
Ja, insofern, dass die Leute sagen, wir müssen weitermachen. Und es sprechen wir über Teilnehmerzahlen weil von den Montagsdemos. Wir hatten jetzt die 208. Montagsdemo jetzt am Montag und wir haben weiterhin zwischen 2.000 und 3.000 Leuten jede Woche auf der Straße. Das sind auch nicht jede Woche die gleichen. Das sind insgesamt mit Sicherheit deutlich mehr Leute, die sozusagen im Einzugsgebiet sind oder die regelmäßig kommen, vielleicht alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Und das zeigt sich allein daran, dass wir bei Großdemonstrationen sagen wir mal zwischen 6.000 und 8.000 Leuten auf jeden Fall auf die Straße kriegen. Das heißt, so viele Leute kommen weiterhin regelmäßig oder gehen weiterhin regelmäßig auf die Straße, nerven damit natürlich auch die Politik und zeigen, dass dieser Protest gegen Stuttgart 21 nicht einschläft, wie es vielleicht von dem einen oder anderen Medienvertreter gesehen wird, sondern weiterhin aktiv ist.
Soweit Matthias von Hermann zu den ersten Freisprüchen für Stuttgart 21-Gegnerinnen und dem Zustand der Protestbewegung. Die Stadt Freiburg übermittelt routinemäßig personenbezogene Daten an die Bundeswehr. Das geht aus der Antwort einer Anfrage von der Initiative Schulfrei für die Bundeswehr an die Stadt Freiburg hervor. Die Weitergabe der Daten erfolge zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial durch die Bundeswehr, so das Bürgermeisteramt. Um über die Datenübermittlung von der Stadt an die Bundeswehr zu sprechen, sind wir jetzt telefonisch mit Hagen Batran von der Initiative Schulfrei für die Bundeswehr verbunden. Da die Meldebehörde gesetzlich verpflichtet ist, die Daten weiterzugeben, gäbe es keinen Anlass, diese Praxis der Datenübermittlung an die Bundeswehr einzustellen. Eine Datenübermittlung unterbleibe, wenn die Betroffenen nach Meldegesetz widersprochen haben. Hagen, wie bewertest du denn nun diese Antwort der Stadt?
Zunächst einmal ist es eine Antwort, die wir erwartet haben. Wir wollten ja auch zunächst einmal nur erfahren, wie die Praxis in Freiburg ist und worauf sie sich stützt. Insofern sind wir nicht erstaunt, halten allerdings die Argumentation der Stadt für zu kurzsichtig und für ja eigentlich natürlich interessenbestimmt und interessengeleitet.
Inwiefern?
Ja, das eine Mal, wir haben ja im Augenblick eine Bundeswehr, die nicht mehr auf Wehrpflichtige zurückgreifen kann. Und die Bundeswehr hat halt das größte Interesse daran, rechtzeitig an die Daten der 16-Jährigen sind es ja im Grunde, die dann diesen Brief bekommen, zu kommen. Und da unterstützt das Land oder die Stadt, wie jede andere Stadt in Deutschland, das Unternehmen Bundeswehr, den besten Arbeitgeber, den es geben soll, wie Frau von der Leyen ja jetzt sagt, auf eine Weise, die wir nicht für angemessen halten.
Heißt, du lehnst generell die Datenweitergabe von personenbezogenen Daten an die Bundeswehr ab, auch wenn es erstmal jetzt der Bundeswehr dann angeblich nur um das Verschicken von Informationsmaterial an die jungen Leute geht?
Ja, eigentlich, ja schon. Also ich denke, wir haben keine solche Praxis in Bezug auf die Polizei, wir haben keine Praxis in Bezug auf die Feuerwehr oder was weiß ich, auf wen, dass da Daten rausgegeben würden. Auch die Lehrer werden nicht auf diese Weise angeworben. Also ich sehe nicht, warum die Bundeswehr da jetzt diese besondere Privilegierung erfahren soll.
Die Stadt Freiburg sagt jetzt, dass sie einmal im Jahr im Amtsblatt auf das Widerspruchsrecht im Melderechtsrahmengesetz hinweist. Hagen, das reicht euch jetzt nicht aus.
Nein, also ich nehme an, dass natürlich keiner von den Betroffenen oder potenziell Betroffenen liest und zur Kenntnis nimmt. Genauso wenig, wie ich glaube, dass irgendwer das zur Kenntnis nimmt zum Zeitpunkt der Anmeldung hier bei der Stadt Freiburg, wo den Menschen ja auch nochmal gesagt werden soll, dass sie eben dieses Recht haben, diese Auskünfte an die Bundeswehr zu verhindern.
Die Stadt Freiburg erklärt ja jetzt praktisch, wenn Anfragen von der Bundeswehr kommen, dann kann sie nicht anders handeln, dann muss sie die Daten weiterleiten. Könnte die Stadt denn eurer Meinung nach anders handeln?
Ja, sie müsste an der Stelle anders handeln, wo sie eben die bekannt macht, die Möglichkeiten der Jugendlichen dieser Datenweitergabe zu widersprechen.
Wie könnte die Stadt das bekannter machen?
Etwas unklar ist mir, ob die Stadt Dortmund ihre damalige Zusage vor 2-3 Jahren umgesetzt hat, dass sie nämlich ihrerseits die Jugendlichen so anschreiben will oder so informieren will, dass man auch davon ausgehen kann, dass die Mehrheit der Jugendlichen das zur Kenntnis nimmt.
Es gibt also Städte, jetzt Dortmund zumindest, die sagen, wir versuchen, die jungen Leute anders zu informieren, als die Stadt Freiburg es tut.
Ja, ja.
Und an denen sollte eurer Meinung nach Freiburg sich orientieren?
Ja, mindestens. Also ich denke, wir sind auch am Überlegen, dass wir natürlich von unserer Seite aus, sagen wir mal, auf eine Initiative zum Beispiel der Evangelischen Badischen Landeskirche zurückgreifen wollen. Die haben es natürlich etwas leichter, die eben ihre Pfarrer informieren will, dass sie die Konfirmanden, also die 13- bis 14-Jährigen, davon von diesen Möglichkeiten unterrichtet und auch schon entsprechende Briefvorlagen dann an die Meldebehörde da entworfen hat.
Jetzt sind diese Leute, die dann den Kontakt zu den evangelischen Pfarrern haben, ja nicht alle, wahrscheinlich ja. Eher ein kleiner Teil. Hagen, du hattest schon gesagt, ihr habt so in etwa die Antwort der Stadt erwartet. Wie werdet ihr denn jetzt weiter damit umgehen?
Ja, wir sind da in ersten Debatten. Für uns ist einfach jetzt sind zwei Richtungen in der Argumentation ganz wichtig. Einerseits werden wir versuchen, in der Öffentlichkeit eine Argumentation dafür aufzubauen, dass nach dem Ende der Wehrpflicht eine solche Gesetzeslage eigentlich geändert gehört, wie sie jetzt ist. Also dass eben nicht mehr automatisch diese Datenweitergabe erfolgt, weil sie an niemand anderen auch erfolgt, also vergleichbare Institutionen. Und das Zweite ist, dass wir eben versuchen, an möglichst viele der Eltern oder der Jugendlichen ranzukommen, dass sie von ihrem Widerspruchsrecht überhaupt wissen. Wir haben jetzt schon einmal, aber noch nicht beschlossen, dass wir vielleicht den Gesamtelternbeirat davon in Kenntnis setzen, damit die dann vielleicht auf diese Weise weiter einwirken in die Elternbeiräte. Wir haben auch schon überlegt, dass wir die Schüler, die SMVen der Schulen, der entsprechenden Schulen, vielleicht auch anschreiben.
Hagen, du engagierst dich in der GEW und wie gesagt bei der Initiative Schulfrei für die Bundeswehr. Zentral für diese Kampagne ist ja wohl immer noch die Kündigung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem baden-württembergischen Kultusministerium und der Bundeswehr, die Schulbesuche der Jugendoffiziere in den Schulen ermöglicht. Gibt es irgendwas Neues aus dem von Andreas Stoch von der SPD geführten Kultusministerium?
Konkret gesagt gibt es nichts Neues. Wir können im Augenblick nur konstatieren, dass die Bitten um weitere Gespräche, um weitere Diskussionen in diesem ganzen Komplex, dass die alle nicht beantwortet worden sind. Also ich könnte jetzt drei Briefe mindestens benennen mit Datum und Inhalt, auf die wir einfach keine Antwort kriegen. Und als Kampagnenrat, also das ist ja dann nicht mehr nur die Freiburger Initiative, sondern es ist die landesweite Initiative, die da immer schreibt, auch zum Teil mit der Unterschrift unserer GEW-Landesvorsitzenden. Wir bekommen einfach keine Antwort. Das ist für uns irritierend. Aber wir sehen inzwischen, dass spätestens mit der Sicherheitskonferenz jetzt in München da erkennbar wird, in welcher Weise uns da der öffentliche Wind sozusagen ins Gesicht bläst. Da geht es ja eigentlich schon darum, dass die Bundeswehr immer mehr für Auslandseinsätze fit gemacht werden soll. Und da verstehen wir dann, warum unser Kultusminister sich uns gegenüber nicht dahingehend äußert, dass er vielleicht doch eine Veränderung der bisherigen Praxis will.
Heißt auch unter Grün-Rot in Baden-Württemberg keine Verbesserung im Bereich Antimilitarismus in den Schulen und eher die Vorbereitung auf eine wieder verstärkt militaristische Zukunft Deutschlands auch in den Schulen.
Ja, das sehen
auch
wir genauso. Also das sehen wir genauso. Wir haben im Augenblick ein Hauptziel, von dem wir aber auch eigentlich sagen müssen, es wird sehr schwer sein, das durchzusetzen. Das ist ja diese Bildungsplanrevision 2015, soll es ja neue Lehrpläne geben. Und unter den Leitprinzipien für die Ausarbeitung dieser Bildungspläne kommt alles andere vor, aber auf gar keinen Fall Friedensbildung oder antimilitaristische Erziehung.
Soweit Hagen Batran von der Initiative Schulfrei für die Bundeswehr zur Datenweitergabe der Freiburger Meldebehörde an die Bundeswehr und zu den Schulbesuchen von Jugendoffizieren, die in Baden-Württemberg auch unter Grün-Rot munter weitergehen.
Ihr hörtet Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 7. Februar 2014, produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschieden sich Fabian und Johanna und die Musik, die kam heute vom Diablo Swing Orchestra.
Tschüss und auf Wiederhören.